Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM.
Aus Monika Helfer, Fatih. Gelesen von Eileen Wruzina. Wir sagten Fatih, er wollte es so. Er meinte, es klinge modern. Er wollte vor uns und durch uns einen Mann erfinden, der in die neue Zeit hineinpasste, an dem eine andere Vergangenheit abzulesen wäre. Untertags und auch nachts denke ich an ihn, wie er da in seinem Lehnstuhl sitzt unter der Stehlampe, rund um die eigenen Kinder und Fremde, zum Beispiel die vom Erdgeschoss. Ihr Ball rollt um seine Füße unter den Stuhl. Ihn schreckt es nicht. Er liest. Auf der Fotografie, die ich über meinen Schreibtisch an die Wand geheftet habe, steht er links, abseits. Er sieht aus, als gehöre er nicht dazu. Auf allen anderen Bildern, die mir meine Stiefmutter gezeigt hat, steht unser Vater mitten unter den Leuten, unsere richtige Mutter an seiner Seite. So gehörte es sich. Er war der Verwalter des Kriegsopfererholungsheims auf der Tschengla, 1220 Meter über dem Meer, der Gastgeber. Auf den meisten Bildern lächelt er. Auf dem Bild über meinem Schreibtisch nicht. Meine Schwester Gretel und ich stehen vorne bei unserer Mutter. Sie hat ihre Hände auf unsere Schultern gelegt. Niemand würde vermuten, der links auf der Seite ist unser Vater. Er sieht aus wie ein Städter, der dazugetreten ist, zu dem einer gesagt hat, komm, stell dich mit her. Von den anderen sind einige tatsächlich Städter, wahrscheinlich sogar die meisten, aber sie haben sich angezogen, als wären sie von hier. Janka mit Hornknöpfen, derbe hohe Schuhe, obwohl Sommer ist. Sicher wären sie gern von hier gewesen, hier nämlich war das Paradies. Die Wiesen, die voll sind mit den buntesten Blumen. Ich kannte sie alle. In den 90er Jahren, da hatte ich selbst schon 4 Kinder, war ich zusammen mit ihm zu meiner Schwester Renate nach Berlin gefahren. Er wollte das, ich nicht. Ich fürchtete mich vor Peinlichem. Ich fürchtete mich davor, er würde irgendwelche Rätsel auflösen, würde mir von sich selbst erzählen, alles wäre mir peinlich gewesen, die harmlosesten Geschichten. Wenn man einen Menschen ein Leben lang kennt und erst spät erfährt man, wer er im Grunde ist, dann kann man das vielleicht schwer ertragen. Es war schon Mitternacht, als wir ankamen, die Züge hatten fast 2,5 Stunden Verspätung gehabt, der Speisewagen war ausgefallen, wir waren erledigt und hungrig. Renate hatte nichts eingekauft, weil sie damit rechnete, dass wir fein essen gehen. Nun hatten die meisten Restaurants in der Umgebung schon zu, bis auf eines vis-à-vis, ein Schwulenlokal, dort könne man sehr gut essen und es werde auch keine laute Musik gespielt, das konnte unser Vater nämlich gar nicht leiden. Wir bestellten Sauerkraut und von dem Fleisch, das weich war und ein wenig grau aussah, und da winkte er den Kellner zu sich und fragte, wo geht es hier für kleine Mädchen? Schallendes Gelächter im Lokal, das hat ihm gefallen. Als er von der Toilette zurückkam, mit gebeugtem Rücken, humpelnd, setzte er sich zu den Männern mit der Schminke im Gesicht und den ausgeschnittenen Unterhemden und den trainierten, tätowierten Oberarmen, und sie haben ihm Schnäpse bezahlt und ihn hochleben lassen. Er war der Kleinste unter ihnen, ein Grauer unter bunten Vögeln. Sie lachten und er lachte mit. Sie lachten ihn nicht aus. Sie wollten einfach nur lachen und auch er wollte einfach nur lachen nach diesem anstrengenden Tag. Um meine Schwester und mich kümmerte er sich nicht mehr. Wir hörten ihn reden in einem Ton, den wir an ihm nicht kannten, laut und deutlich, sonst murmelte er so vor sich hin, oft musste man nachfragen. Einer von den Männern kam an unseren Tisch und sagte, »Setzt euch doch zu uns, euer Vater ist ein Guter, ein wirklich Guter, wir mögen ihn gern.« Ich habe mir das wörtlich gemerkt und Renate auch. Damit meinte er, so später unsere Interpretation, unser Vater, der so grau aussah, eben wie ein Beamter, der er ja auch war, obendrein ein Finanzbeamter, unser Vater sei ein bunter Mann in Wahrheit. Wenn Renate und ich uns daran erinnern, müssen wir sehr lachen und laut, wie er gelacht hat. Mein Mann sagt dann, jetzt lacht ihr wieder so, weil ihr euch euren Vater vorstellt, wie er in Berlin war. Ich sage, da hast du recht. Die Fotografie über meinem Schreibtisch habe ich von meiner Stiefmutter. Ich besuchte sie, da war unser Vater 10 Jahre schon tot und sie selbst über 80. Ich sagte, hast du Zeit für mich? Wie lange? Fragte sie. Lang. Es geht also um deinen Vater, sagte sie. Habe ich recht? Ich möchte einen Roman über ihn schreiben. Wahr oder erfunden? Ich sagte, beides, aber mehr wahr als erfunden. Wenn du etwas hättest? Sie? Wart damit, bis ich tot bin, dann muss ich mich nicht ärgern. Sie ging einen Stock höher und kam wieder mit einem großen Kuvert. Darin waren etwa 10 Fotografien, jede auf Schulheftformat vergrößert. Sie schob ihren Aschenbecher und die Maggi-Flasche beiseite und legte die Bilder auf dem Küchentisch aus. Auf allen waren auch meine ältere Schwester Gretel und ich zu sehen.
»Die sind vom Erwin Thurn her«, sagte sie. »Er hat sie mir irgendwann zugeschickt.«
»Wer ist das?«, fragte ich. »Den musst du doch kennen, der Fotograf, der euch auf der Chengla fotografiert hat nach jedem Turnus.« Ich erinnerte mich an den Mann, ein Geschäftiger. Es war jedes Mal aufregend gewesen, wenn er das Stativ aufbaute und seine Anweisungen gab. »Was ist mit diesem Foto?«, fragte ich. »Das hier. Warum steht der Fati nicht bei uns?« »Du musst es wissen«, sagte sie. »Ich war ja nicht dabei. Ich habe ihn damals noch gar nicht gekannt. Schau ihn an. Was denkt er in diesem Augenblick? Dass er vielleicht doch noch studieren wird? Oder doch nicht? Dass vielleicht doch noch etwas aus ihm wird? Oder dass nichts mehr aus ihm werden kann? Nie? Oder dass vielleicht doch noch alles gut wird? Oder doch nicht? Dass alles davon ist, von dem er geträumt hat? Dass alles aus ist? Diesmal endgültig? Dass er euch ins Loch stoßen wird, seine Frau und seine Kinder? Dass er selber ins Loch kommt? Alles aus, vorbei? Dass er nicht mehr leben will? Weil er nicht dabei sein will, wenn es aus und vorbei ist, auch mit euch? Hör auf!« rief ich. »Man kann nicht auf einem Foto sehen, was einer denkt. Wenn man weiß, was einer denkt, kann man es sehen in seinem Gesicht«, sagte sie. »Bei ihm nicht«, sagte ich. »Bei ihm hat nie einer etwas in seinem Gesicht sehen können.« Er war kleiner gewesen als die anderen Buben und keiner von den anderen Buben hat je gewusst, wie er mit ihm dran ist, und das war der Grund, warum sie ihn nicht haben mitspielen lassen. Die anderen waren auch klein, kleiner als die Lümmel aus der Stadt, aber doch größer als er waren sie und bulliger. Er war zart und weißhäutig, keine roten Flecken auf den Backen, überhaupt keine Flecken im Gesicht, ein bisschen geschlitzte Augen und schwarzes Haar, reine weiße Haut, wie ein Mädchen. Ausgelacht hat ihn niemand. Schon als Kind war mein Vater eine Respektperson gewesen. Ich vermute, das lag daran, weil er immer ruhig sprach. Wer ruhig spricht, dem unterstellt man, er sehe keine Veranlassung zur Aufregung. Das hat man gern. Deshalb hatten alle meinen Vater gern. Aber wenn die Buben einen Blödsinn vorgehabt haben und am Land, wenn man nur spielen will, ist es immer ein Blödsinn, dann wollten sie ihn nicht dabei haben, weil sie fürchteten, er sagt ihnen, es sei ein Blödsinn, was sie machen. Alles kriegt seinen Namen erst hinterher. Was Kindheit ist, was Kompliziertheit, Blödsinn, Ruhe, Undurchsichtigkeit. Die Familie des Ärmsten war besser dran als mein Vater und seine Mutter. Sie war die Magd eines Bauern im Lungau und ledig. Sie hatte 2 Garderoben, eine tägliche, Kleid, Schürze, Strümpfe, Hemd, Untersachen und eine sonntägliche, wie die meisten anderen Leute auch. Das Sonntagsgewand aber gehörte nicht ihr. Das war geliehen von der Frau des Bauern. Zwar auf ewig geliehen, aber geliehen. Es gab einige auf ewig geliehene Sachen in ihrem Haushalt. Geschirr, einen Lampenschirm, eine Kupferpfanne. Ich kann nicht alles aufzählen, weiß auch nicht alles. Geliehen hieß nichts anderes als, es gehört nicht dir. Was ihr tatsächlich gehörte, war so viel wie nichts.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises. Präsentiert vom Podcast Radio Detektor.